Liebe Zuhörer, ich freue mich jetzt hier einen doch recht berühmten Mann präsentieren zu können, einen der führenden Tech-Köpfe hier in Deutschland, Autor einiger Bücher, und freuen Sie sich mit uns, wie wir auch große Dokumente bearbeiten können. Ich denke, die 1000 Seiten, die da im Antrag stehen, das ist nicht binär dargestellt, sondern mit echten 1000 Seiten.
Ja, ich möchte ein wenig darüber berichten, wo die Renaissance auch von LaTeX eigentlich herkommt. Man muss ja eingestehen, dass daran ist, aber es ist nun mal so. Unter Linux-Zeiten war der Einfristen doch von Tech und seit 10 Jahren geradezu ein Boom, weil insbesondere auch die kleinen Druckereien erkannt haben, dass man Tech im ganzen Workflow sehr gut benutzen kann. Und die Tendenz einfach zunimmt, dass man doch lieber nicht nur die PDF annimmt, sondern auch in der Druckerei dann in der Druckvorstufe nochmal mit Tech arbeitet. Und ich möchte hier nur zeigen, wie man das Erstellen so automatisieren kann. Es geht hier nicht nur um LaTeX-Dokumente, sondern Dokumente allgemein. Und das Problem dabei sind ja halt immer, wenn man fertig ist, man kann das Ding in die Druckerei geben und schlägt das Buch auf als Autor und es dauert nicht lange und man sieht den ersten Fehler. Und ich möchte zeigen, wie man das wirklich zu 95% oder was auch immer vermeiden kann. Die noch nicht wissen, wozu LaTeX eigentlich gut ist, möchte ich mal ganz kurz zeigen. Das ist jetzt ein Auszug aus dem Buch, wo eigentlich der wesentliche Unterschied ist. Man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass man hier nicht als Textschreiber auftritt, sondern dass man bei LaTeX als Programmierer auftritt. Und das ist die erste Hürde, die der Anfänger nehmen muss, dass er eben seinen Text wirklich programmiert. Und wenn man die Hürde erstmal genommen hat, dann ist es schon etwas leichter. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich schreibe mit Office, nicht OpenOffice, obwohl das egal ist, eine Textverarbeitung fängt halt an. Danke. Und wenn die Zeile voll ist, wird halt umbrochen an der Stelle und dann ist Schluss. Der Umbruch bleibt so in alle Ewigkeit. Ich habe jetzt hier mal absichtlich eine URL eingefügt. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich die Zeile nicht trennen kann. Und dann fügt eben hier, in dem Fall war es halt OpenOffice, die eher witzigen Zwischenräume ein. Und darüber muss man nicht diskutieren, dass das nicht sonderlich schön ist. Wenn ich das jetzt durch Tech laufen lasse, dann funktioniert das halt anders. Tech interessiert sich überhaupt nicht für die Zeile, eigentlich auch OpenOffice nicht. Nur das Problem ist eben, derjenige, der es benutzt, der hat im Kopf, auch aus Schreibmaschinenzeiten noch für die Älteren, die Zeile. Aber es gibt im Satz, Textsatz keine Zeile, es gibt nur Absätze. Ein Absatz kann auch aus einem Wort bestehen, das ist völlig egal. Das heißt, man sollte die Enter-Taste eigentlich verbieten für den Zeilenumbruch, sondern die Enter-Taste ist nur dazu da, wenn ich einen Absatz beenden will. Tech interessiert sich auch nicht für die Enter-Taste. Ein Absatz ist eine leere Zeile. So, das heißt, Tech nimmt den ganzen Absatz und rechnet jetzt alle möglichen Absatzumbrüche durch. Dafür gibt es einen Algorithmus, der ist relativ einfach. Der ist auch in Python nachgebildet, kann man mitspielen. Und das Hauptargument ist folgendes, es darf niemals eine Zeile, so wie hier, die ist weit gesetzt, sagen wir, von einer weiteren Zeile gefolgt werden, wie die hier meinetwegen, die letzte, die wäre eng gesetzt, das ist nicht zulässig. Man darf also nur Zeilen haben, die sind eng gesetzt, weniger eng, weit gesetzt, sehr weit gesetzt. Und es darf immer nur eine vom selben Typ folgen oder vom benachbarten Typ folgen. Wird hier oben also der Umbruch so gestaltet, dass eine weit gesetzte Zeile ebenfalls von einer weit gesetzten gefolgt wird. Danach kommt eine weniger weit gesetzte und dann normal gesetzt, eng gesetzt. Und das ist dieser sogenannte Best-Fit-Algorithmus. Man kann sozusagen den Absatz nicht so setzen, dass er zu 100% den Vorstellungen entspricht. Und hier haben wir das nächste Problem, wo der Anwender immer gleich rotiert, oder der Anwender, nicht der Anfänger. Der große Abstand ist normalerweise bei Tech gar nicht zulässig. Man sagt, dass man 1,5 Zeichen Zwischenraum haben darf. Und wenn das nicht eingehalten werden kann, dann schreibt Tech einfach über den Rand. Nicht, weil es so blöd ist als System, sondern es sagt dem Anwender, jetzt lass dir mal was einfallen. Für mich ist das ein unmöglicher Umbruch. Wenn du das so haben willst, dann mach jetzt was und erhöhe zum Beispiel die mögliche Zahl. Emergency Stretch nennen wir das, das ist dieser Zwischenraum. Normalerweise wäre so ein großer nicht zulässig. Tech weigert sich, so einen Umbruch zu machen. Aus Tech-Sicht ist das ein unmöglicher Umbruch. Und den habe ich hier schon ermöglicht, indem ich, es gibt einen Befehl, der heißt Sloppy. Nimm das mal alles nicht so ernst, sondern kannst du auch ein bisschen weitermachen. Ich könnte theoretisch auch sagen, zulässig sind 6 cm. Word würde auch 12 cm zulassen. So, dann kann ich im nächsten Schritt natürlich bei Tech zulassen, dass ich die URL umbrechen darf. Und das ist auch nicht ganz unkritisch, das ist jetzt hier zufällig, das ist wirklich nicht getürkt, dass es hier gerade hinkommt mit dem Slash. Man kann das so anweisen, oder man kann Tech so anweisen, dass er nach jedem Buchstaben umbrechen darf, aber normalerweise ist nur Slash, Punkt und war schon Slash und Punkt vorgegeben. Umbruch, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Aber nicht sehr viel Zeichen. Die kann man aber, wie gesagt, erweitern. So, und dann wäre das unten noch nicht der endgültige Umbruch. Man kann den nochmal optimieren. Wenn man hier jetzt zum Beispiel mal hinsieht, dann erkennt man, dass dort der Schwärzungsgrad geringer ist als beispielsweise bei dem Slash hier oder beim SN. Und wenn man das auf eine ganze Seite bezieht, dann kann man hingucken und hat optisch den Eindruck, als hätte man Flattersatz. Weil das Auge eben diese Linie hier als eingerückt empfindet, weil sie weniger schwarz ist. So, und dann können wir halt mit der Mikrotypografie erreichen, dass auf beiden Seiten, wobei links hat man ja selten einen Bindestrich, deswegen ist es dort selten der Fall, dass man es korrigiert. Hier wäre es wichtig für Bindestrich, Punkt, Ausrufungszeichen, Fragezeichen, geht eigentlich so. Und dann kann ich erreichen, dass ich diese Zeile zum Beispiel 1/20 Millimeter raussetze. Also jetzt wirklich einen Flattersatz erzeuge. Aber das Auge nimmt halt, oder das Gehirn ist es eigentlich, wobei das Auge ja Teil des Gehirns ist, nimmt einen Blocksatz wahr, der viel schöner ist. Auf der ganzen Seite sieht das sehr gut aus. Wir können durch die Mikrotypografie erreichen, dass die Zahl der Trennungen drastisch reduziert wird. Zum Beispiel, wenn man mal ein Buch anguckt, dann kann man sagen, wenn es wirklich typografisch sehr gut ist, dann dürfen niemals 3 Trennungen nacheinander auftreten. Ein Textprogramm, egal in welchem Namen, macht auch 20 Trennungen hintereinander. Bei Tech geht das nicht. Gleich wieder rum, weil eine folgende Trennung, also eine Zeile ist getrennt, die nächste Trennung kriegt schon wieder Minuspunkte. Und die Minuspunkte spielen dann schon wieder eine Rolle beim Absatzumbruch. Da versucht man das zu vermeiden. Und 5 Trennungen findet man in alten Büchern auch. Das sieht einfach nicht schön aus. Kann man durch die Mikrotypografie erreichen. Jeder Buchstabe kann so beliebig in seinen Breiten reduziert oder vergrößert werden, so dass es dem Auge nicht auffällt. So, wenn man an so einem größeren Buch schreibt, dann ist es zu empfehlen, dass man eins dieser Versionskontrollsysteme nimmt. Und zwar einfach aus Gründen der Praktikabilität. Man kann zum einen seine Daten sichern, ohne sich darum zu kümmern. Und wenn man sich mal irgendwann verhauen hat, auch als Einzelautor ganz nebenbei, kann man das nutzen. Dann kann man jederzeit seine alte Version wiederherstellen. Und ob man dort ein uraltes System nimmt oder nicht, gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer, ist auch teilweise schon wieder Kult, ob man das nimmt oder das, das ist egal. Wenn man mit mehreren Autoren schreibt, sowieso. Ich gebe hier ein Beispiel, das ist dann mit CVS, ist ja nur uralt. Und weil man als Autor über diese Systeme eigentlich 2 Befehle nur kennen muss, kann man auch, wenn da 2 Autoren zusammenarbeiten, auch CVS benutzen. Das ist völlig egal für den Autor. Das ist, wenn dann überhaupt spannend, ob man SVN oder dann anderes benutzt, nur interessant, wenn ich wirklich Programme entwickeln. Hier auf dieser Ebene ist das wurscht. Hauptsache, es wird kontrolliert. TVS, hier ist ein Beispiel, schreibt halt die Funktion einfach fort. Kann ich jede einzelne Datei nach Lust und Laune, wenn ich sie mal wieder holen will, dann kein Problem. Oder man arbeitet mit Subversion. Aber wirklich uninteressant hier, ob das beim Schreiben der Bücher, weil ich nämlich hier beim Buch eigentlich nur die grüne Linie habe und der Rest, der normal für die Programmentwicklung von Interesse ist, hier völlig uninteressant ist. Jetzt mal ein Beispiel für ein Buch, das ist der LaTeX Graphics Companion, 1100 Seiten, geschrieben mit 5 Autoren. Und kann man sich relativ schnell darauf einigen, entweder man nimmt, wenn jemand an der Uni ist, in der Firma machen wir eigentlich nicht so gerne, man braucht nur einen Server und heutzutage ist das ja kein Problem, man nimmt einfach einen, noch nicht mal einen Pentium-Rechner, sein, man reicht sogar einen 386, falls man den irgendwo im Keller rumstehen hat. Den stellt man zu sich in den Keller, wenn man DSL-Leitung hat, kann man bei DynDNS einfach sich die dynamische IP besorgen und dann lässt man das Ding da im Keller stehen bei einem zu Hause, er gibt den anderen Autoren einfach einen Zugang und dann kann man da arbeiten. Und das war hier die zweite Auflage und das ist halt immer sehr aufwendig. Wenn man nach 10 Jahren zum Beispiel das neu organisieren will, dann hat sich die Technik auch mächtig geändert. Und man muss dann erstmal zusammen überlegen, wie man das macht. Also hier war es ein eigener Server, der bei jemandem zu Hause stand und alle haben unter Linux gearbeitet und da kann man halt noch SSH, muss man eigentlich auch nicht, wenn alles korrekt läuft. Und CVS hatten alle Autoren die Kenntnisse, das ist ja immer ein Problem, wenn ein Autor über etwas schreibt, muss er ja nicht notwendigerweise über diese Dinge etwas wissen. Und letztlich ist es immer trivial, wer die Infrastruktur hat, entscheidet, welches System man nimmt. Das andere Beispiel ist dann alleine als Autor geschrieben, auch knapp 1000 Seiten. Und habe ich dann unter SVN und sichere immer extern irgendwo, hier meistens jetzt in der Uni. Und sporadisch erstelle ich dann noch eine DVD von den ganzen Quellen. Aber ansonsten ist das auch gleichzeitig die... Das war so die Zeit, wo ich mich dann überhaupt mit großen Dokumenten beschäftigt habe. Bei Tech ist es ja, weil es eine Programmiersprache im eigentlichen Sinne ist, ist es egal, ob ich ein Dokument habe von einer Seite oder von 10.000 Seiten, ist nur eine Frage der Geschwindigkeit, der Fehleranfälligkeit, aber das hat mit Tech selber nichts zu tun. Wenn man genügend Selbstdisziplin hat und sagen wir mal nach 10 Seiten, die sehr viele Befehle enthalten, dann sollte man eigentlich schon nach einer Seite das mal kurz durchlaufen lässt, dann hält man auch die Frustrationsschwelle relativ gering. Denn wenn man sich, man kann sich ja wie bei jeder Programmiersprache auch mit Tech richtig reinreiten, dass man seine eigenen Änderungen nicht mehr so irgendwie kontrolliert und dann sucht man den Fehler schon sehr lange. Und für Tech gilt dieselbe Aussage wie bei jeder anderen Programmiersprache. Je länger du suchst, desto bekloppter ist der Fehler. Weil das Hirn immer die komplizierten Dinge sofort erfasst, weil sie ungewöhnlich sind. Typisch in der Programmiersprache ist ja statt Semikolon meinetwegen hat man einen Doppelpunkt, da guckt man 10 Minuten drauf, das Hirn sieht immer Semikolon, obwohl keins da ist. So, auch hier wieder mit Linux ist das alles erheblich einfacher als mit Windows und spielt auch keine Rolle, ob man CVS oder SVN hat. Die Befehle sind sowieso vom Namen her gleich und auch hier. Ich will mal ganz kurz zeigen, was man nur wissen muss, wer sich damit nicht auskennt. Beim allerersten Mal braucht man nur den Befehl Import, um seine Dateien, sozusagen die jungfräulichen Dateien, einmal auf den Server zu schieben. Dann Checkout braucht nur der, wenn ich mit 2 Autoren arbeite als Beispiel, braucht der das nur einmal zu machen, um die Dateien einmal auf seinen Rechner zu bekommen. Und Update heißt immer, dass man beim ersten Arbeiten am Tag immer erstmal ein Update macht, um zu gucken, ob der Autor, der andere oder die anderen Autoren, ob die zwischenzeitlich etwas geändert haben. Und danach arbeitet man am System und schiebt seine Dateien durch ein Commit nach oben. Und diese beiden Befehle, Update, Commit, sind eigentlich die einzigen, die man dann langfristig benutzt. Man kann doch ins Logfile gucken, das ist nur bei wirklich, sagen wir mal, 4, 5 Autoren, wenn es irgendwann mal Schwierigkeiten gibt. Und Diff ist eigentlich auch uninteressant, selbst bei Autoren. Es gibt mal Probleme, wenn jemand vergisst zu updaten vorher und ändert dann seine Dateien, die ein anderer gerade geändert hat. Dann hat man so in schöner Regelmäßigkeit immer einen Konflikt. Und die Konflikte sind dann immer markiert und kann man relativ, muss man sagen, relativ einfach beseitigen. Machen aber Arbeit. Okay, mehr muss man nicht wissen vor so einem System. Wie gesagt, nur die mittleren beiden sind eigentlich interessant, der Rest, das kapiert noch mehr oder weniger jeder. So, damit man den Überblick behält, bei großen Dokumenten sollte man die Versionsnummern der einzelnen Dateien, wenn immer irgendwas hakt bei der Erstellung des Dokuments, dann möchte man gerne in der PDF, die man ausgegeben hat, oder DVI, macht man eigentlich nicht mehr mittlerweile, sofort sehen, um welche Datei es sich da handelt. Und da kann man sich einfach die Befehle definieren. Jetzt hier ist es read.rcs, spielt keine Rolle, wie ich den nenne. Und hier, die Zeile ist nur interessant, die wird halt eingetragen von CVS, wird dann aktualisiert. Also hier hat der User Frank am 13.06.2007 diese Version eingecheckt. Und hier ist mein Tech-Befehl so geschrieben. Und das heißt, er erwartet hier den Befehl eingeschlossen in Dollar, Parameter 1, 2, 3, 4, 5, 6 und beendet mit Dollar. Und dann kann ich hier das definieren. Das sind dann meine gespeicherten Werte, die hier, wie gesagt, bei jedem Commit oder Update werden die aktualisiert. Ich sage dann hier Chapter Date, lege die so fest, ist jetzt nicht so wichtig. Ich zeige gleich, wie es aussieht. Hier ist dasselbe in grün für SVN, sieht genauso aus. Auch hier habe ich Eile, die wird hier von meinem SVN-System wieder festgelegt, also der User hat am 19.09. um 19.06 Uhr bla bla die Version 179, SVN schreibt jede Version fort einfach, da kommt man auch schon mal auf 1000 und mehr, und diese Datei aktualisiert. So, und dann sieht das so aus, dass jetzt so eine Seite vom Manuskript, diese Crop Marks und so weiter sind mit LaTeX sowieso kein Problem. Ei hat das doch immer ganz gerne, wenn man die hat, weil sich das dann leichter justieren lässt. Und hier oben sehe ich dann halt die Datei. Letzte Aktualisierung, Uhrzeit, die physikalische Seite und, Quatsch, die logische Seite und die physikalische Seite. Physikalisch heißt hier, ich habe nur ein Kapitel übersetzt. Und LaTeX aktualisiert sowieso alles automatisch, hier Seite 231. Für LaTeX ist das kein Problem, dass ich dasselbe für den Fuß unten, auch die Version, und dann weiß ich so, wenn ich jetzt hier irgendwie, was weiß ich, einen Fehler, ich sehe zum Beispiel den Tippfehler nach der ersten Korrekturrunde, dann kann ich hier gleich wieder gucken und na, das war diese Datei. Wenn das nur ein Kapitel ist, ist es kein Problem, aber hier ist es halt ein Abschnitt. Autor sehr wohl oder sehr leichter, das zu finden. So, okay. Dasselbe hier für SVN, da geht es genauso. Oben sieht man wieder Name der Datei, dann Datum, Uhrzeit. Logische Seitenzahl, physikalische Seitenzahl. Logische Seitenzahl, weil hier das Inhaltsverzeichnis römisch ist. Und deswegen sich unterscheidet von der physikalischen. Unten genauso sieht man wieder die Datei und dann wird hier bei Mehrautorensystemen sollte man dann auch eintragen, wer sie als letzter geändert hat. Wenn dann irgendwas nicht stimmt, dann kann man den Autor gleich wieder fragen, hör mal, warum hast du das so gemacht oder nicht so. So, wenn man jetzt eine Neuauflage hat, dann muss man ganz andere Probleme erstmal wälzen. Wenn man neue Autoren hat, muss man sich erstmal überlegen, wer soll dazukommen. Dann ist es nicht so einfach, wer übernimmt jetzt welche Kapitel. Und bei dem einen Band so nach 10 Jahren heißt das ja noch lange nicht, dass ich noch die Ahnung hatte, die ich mal vor 10 Jahren hatte. Und dann gibt es ja auch Jüngere, die, auch wenn das den Älteren manchmal Schwierigkeiten macht, sind Jüngere da, die mehr Ahnung haben als man selbst. Das dann auch lernen zu akzeptieren. So, Korrekturlesen ist immer ein großes Problem, gerade bei diesen monströsen Objekten. Und da empfiehlt es sich ja auch, dass man den Korrekturlesenden integriert in die Autorenschaft, sodass er seine Korrekturen auch einfach eincheckt. Es sei denn, und das ist nicht ungewöhnlich, gehöre auch dazu, ich korrigiere nicht gerne am Computer. Ich werde dabei irre, sondern ich korrigiere lieber mit Bleistift auf der ausgedruckten PDF. Und dann muss man das halt bekommen, weil die Korrekturphase ist nicht unerheblich zeitlich. So, dann kann man mit Mindmap arbeiten oder nicht. Bei 5 Autoren und einem Objekt von 1000 Seiten ist das schon zu empfehlen, sonst kann man den Zeitplan da nicht einhalten. Seitenzahlen muss man sich immer überlegen, weil die großen Verlage fangen ja schon immer an zu rödeln, wenn das Buch noch gar nicht angefangen wurde. Bei Amazon kann man gucken, die englischen Ausgaben der Bücher, die da vorne liegen, die gibt es da alle zu bestellen, obwohl ich noch gar kein einziges fertig habe. Machen die Verlage, ohne dass man gefragt wird. Das ist halt der Unterschied, ob man Voss heißt oder Grass heißt. So, wann will man fertig sein? Jetzt kommen die Möglichkeiten von Tech. Ich will das hier nur mal zeigen. Es gibt hier also 2 Varianten. Das ist die mittlerweile aktuelle, das ist die traditionelle von Tech. Und das ist so meine Spielwiese hier, weil ich hier mit GoScript sozusagen nach Lust und Laune programmieren kann. Wer sich PostScript auskennt, weiß, dass PostScript eine sehr mächtige Programmiersprache ist. Gerade im grafischen Bereich kann ich an der Stelle also einfügen, was ich will. Auf Tech-Seite, also hier oben, lasse ich nur immer kleine Kästchen frei und die Maße der Kästchen übertrage ich auf PostScript und dann weiß mein Programm A in das Kästchen, was weiß ich, da löse ich jetzt eine Differentialgleichung oder was auch immer, spielt keine Rolle. Und ich habe jetzt die Möglichkeiten, eben hier extern immer einzugreifen. Tech erstellt ja normalerweise eine Hilfsdatei, beim Inhaltsverzeichnis sind 2 oder ich kann nach Belieben, je nachdem, welche Pakete ich verwende, habe ich hier zig Hilfsdateien, zum Beispiel dann für den Index und kann hier extern nach Lust und Laune eingreifen. Dadurch habe ich eben sehr viele Möglichkeiten, die ich bei den traditionellen Textverarbeitungen eben überhaupt nicht habe. So, man arbeitet natürlich mit einem Makefile. Ist klar, dass da Linux die ganze Sache schon mal vereinfacht. Und jetzt kommt die wesentliche Variante, die wir auch so entwickelt haben. Es spielt jetzt keine Rolle, ob ich ein LaTeX-Dokument habe, nochmal, oder ein C++-Programm schreibe oder was weiß ich, irgendein anderes Thema. Die Beispiele werden alle in der Textdatei formuliert, damit es mir nicht passiert, dass ich Beispiele, die man normalerweise immer extern laufen lässt, vergisst zu aktualisieren und dann immer eine alte Abbildung einbindet oder einen alten Code einbildet, so etwas. Weil ich hier immer nur eine Datei habe, ändere ich das auch nur dort in der Textdatei. Mein Makefile erkennt, dass die rausgeschriebene, es werden dann immer vollständige Programme rausgeschrieben. Hier in diesem Beispiel immer vollständige LaTeX-Dokumente oder vollständige Shell-Skripte, das ist ein Beispiel. Vollständige Dateien für Metapost oder Metafont. Dann erkennt mein Makefile, dass die Quellen neu sind. Weil die Quellen neu sind, wird automatisch im zweiten Durchlauf das Beispielprogramm durchgelaufen und erzeugt eine neue PDF als Beispiel. Und diese PDF wird dann eingebunden. So kann ich jede Änderung, die ich in meinem Dokument habe, automatisch gleich wieder in die Endversion bekommen. Und mir passieren diese Fehler eben nicht, was sehr häufig ist, falsche Abbildungen und so weiter und so fort. Also nur reine Abbildungen, die nichts mit Beispielen zu tun haben. Nur die werden eingebunden als Graphics, wie es hier heißt. Und das kann man auf Tech-Seite, gibt es ein Paket FancyWorb, das erlaubt alles. Fast alles. So, wie gesagt, ist egal. Es kann ein Java-Buch sein, C++. Natürlich kann man jetzt diskutieren und sagen, wenn ich ein Beispieldokument habe von 1000 Zeilen, dass das zumindest grenzwertig ist, wenn ich den Quellcode in meinem Tech-Dokument habe. Ich würde es machen. Immer. Weil einfach die Erfahrung zeigt, ich ändere nur ein Stück in diesen 1000 Zeilen und wie gesagt, lass durchlaufen das Beispiel und zum Schluss ist sowieso immer Stress, wenn man das Manuskript fertig hat. Ich habe dann immer die, also es liegt sehr oft, oder Teile vom Code kann ich dann anzeigen und das Ergebnis immer in PDF-Form. Das spielt ja keine Rolle, auch wenn es nur, sagen wir mal, ein Shell-Skript ist und ich eine Textausgabe habe, ist das bei mir dann meistens trotzdem eine PDF, weil das System dann besser läuft eigentlich. Die PDF, das sieht man ja sowieso nicht, wenn man das einbindet, ist ja eh derselbe Zeichensatz. Dann kann ich gar nicht erkennen, ob ich da eine Grafik eingebunden habe oder den normalen Text. Ihr könnt aber auch normalen Text als Ausgabe. Also ich bin wirklich überzeugter Anhänger davon, jedes Beispielprogramm in meinen Tech-Quellcode einzufügen, somit die Kontrolle zu haben. Das ist relativ aufwendig, hier mal nur mal gezeigt, ein Teil der möglichen Beispiele, wenn ich ein LaTeX-Buch schreibe, dann habe ich Normal-Example. Escape heißt immer, ich lasse das Beispiel durchlaufen, aber es wird ohne Quellcode eingebunden. Und F heißt, das Beispiel kann ich mit dem Rahmen einbinden, F, dann habe ich Metapost, Escape, dann normales Beispiel, ist jetzt egal, dann mit Sternchen, heißt, es ist dann immer auf die ganze Seite bezogen und der Code kommt da drunter. Dasselbe mit Rahmen, dasselbe mit Linien rechts und links. Hier wird ein anderes Makefile dann verwendet. Die Endung hier ist immer entscheidend dafür, was es für ein Beispiel sein soll. LTX heißt für mich dann, dass ich diesen Weg gehe mit meiner Spielwiese dort über PostScript. LTX heißt, hier läuft nur LaTeX durch. Ich könnte dort auch Java nehmen als Änderung oder C++. Dann erkennt daraus Tech beim Übersetzen, was es als Kopf rausschreiben soll und noch unten am Fuß, wenn der vorhanden ist. Dann sind hier mal als Beispiel ABC sind Beispiele für konnte hier noch kommen. Beispiel MTX auch für Musiksatz. Das kann ich jetzt weitermachen, je nachdem alles, was ich da so an Beispielen habe, wird die Liste sehr lang. Aber das ist halt immer so, wenn man alles zentral verwalten will, ist das nicht unerheblich im Aufwand. So, nach dem ersten LaTeX-Lauf, mehr macht man erstmal gar nicht, auch gesteuert durch das Makefile, wird dann nachgeguckt, was muss ich laufen lassen. Hier sieht man jetzt die Beispiele, das sind alles nur die Shell-Skripte. Und Run All steuert den Rest, hier wäre jetzt dort nach Tech, das ist mit Graphics, glaube ich, so eine grafische Umgebung. Dort LaTeX, LaTeX 2, Crop heißt, dass er mir hinterher bei diesem Beispielprogramm den weißen Rand abschneiden soll. Dann jetzt ein Beamer-Beispiel, PowerDot-Beispiel, PostScript-Beispiel, Normal-Tech, dann könnte ich auch RAN-C++, was auch immer. Da entscheide ich in den Skripten, was getan werden soll. Das hat überhaupt nichts mit Tech zu tun an der Stelle, sondern dort wird das Beispiel genommen, das komplette Beispiel, wird durch oder lässt das Skript durchlaufen und je nachdem, was jetzt festgelegt wurde vorher, ist es dann eben eine PDF. Als Endergebnis herauskommt oder ein reiner Text. Und die Nummerierung ist einfach fortlaufend. Das legt man fest. Bei mir ist es jetzt hier immer Kapitel, Abschnitt und dann eine fortlaufende Nummer. Und daran erkenne ich dann immer, was ich einfügen muss. Die unterschiedliche Hardware wird halt berücksichtigt, ganz trivial, indem man eben mit Uname-M arbeitet. Dadurch haben wir dann mehrere Unterverzeichnisse und holen da unsere Binärprogramme. Haben wir jetzt in binärer Form hervor, so dass auch dort jeder, der nach Lust und Laune auch mal seinen Rechner zwischendurch wechseln kann, dass das läuft. Die, die sich mit Tech auskennen, ist es so, dass wir alles, was man an zusätzlicher Software braucht, bei Tech sind das Pakete, die werden in den lokalen Tech-Baum gepackt. Der muss im Unterverzeichnis TechMF sein. Tech sucht dreimal. Einmal Viermal eigentlich. Im lokalen Verzeichnis, dann in TechMF Home, dann in TechMF Local und in der übergeordneten TechMF Distribution. Das ist historisch bedingt. Mittlerweile braucht man das eigentlich, oder wenn man seinen eigenen Rechner hat, braucht man das nicht. Aber man kann jetzt so wie hier, wenn ich ein Manuskript habe und ich möchte eventuell sicherstellen, dass das Ganze in 10 Jahren noch übersetzt werden kann, dann packt man alles in dieses lokale Verzeichnis, das ist in dem Dokumentenverzeichnis, TechMF. Da kann ich alles reinhauen und Tech sucht dort rekursiv die ganzen Pakete, die es braucht und ich kann nach 10 Jahren ohne weiteres mein Dokument nochmal übersetzen. Was normalerweise nicht geht, da Tech zwar eingefroren ist, aber die Entwicklung um Tech herum, die ist schon sehr dynamisch, muss man sagen. Läuft eigentlich nichts, was sehr viele Pakete verwendet, die 10 Jahre alt sind. Das sei es, dass der Autor auf die glorreiche Idee kommt, den Befehl mal umzuändern, den Namen oder was auch immer. Das hat sich auch ein bisschen geändert jetzt mittlerweile, weil man halt DVDs brennen kann. 2 Giga haben wir so im Schnitt, die wir dann doch, weil alles gebrannt wird, dann auch die Beispiele, die Pakete, braucht man so ungefähr 2 Gigabyte. Was heute kein Thema mehr ist, aber vor 5 Jahren war das noch ein kleines Thema. So, und zu jeder Zeit soll natürlich Make das Dokument generieren können, wenn alle Beispiele durchgelaufen sind. Ich zeige das gleich mal am real existierenden Objekt. Wird dann zum Schluss die PDF-Datei erstellt. Je nach Umfang, wenn man alle Beispiele zum Schluss, bevor man die PDF zur Druckerei schickt, muss man ja alle Beispiele löschen und es nochmal zur Kontrolle komplett durchlaufen lassen. Und dann das Ding, was da vorne liegt mit den 1000 Seiten, das dauert 30 Minuten, bis alle Beispiele. 1000 Beispiele auch drin, da kann man dann also ruhig. So, welche Ausgabe der Formate man erzeugt, das kann man hier festlegen. Wir können PDF ist Standard, dann können wir PNG. PNG empfiehlt sich, wenn man Beispiele hat, die berechnet werden müssen, wo die Pixelzahl, sagen wir mal, sehr groß ist, wobei das heute auch egal ist. Also das letzte Manuskript hat die PDF 2 Gigabyte, das ist kein Problem. Aber damals war es halt noch ein Problem. Wenn man dann PNGs nimmt, kann man die Dateigröße etwas reduzieren. Wenn man mit LaTeX arbeitet, dann muss man halt diese Version nehmen. Der weiße Rand wird automatisch entfernt. So, und dort, wo ich meine Beispiele generiert habe, wird nichts anderes gemacht, als einfach abgefragt, Input if file exists. Da wird nur gefragt, ob die PDF oder je nachdem, was ich oben ausgewählt habe, existiert. Wenn ja, dann wird sie eingebunden. Ansonsten kommt nur der Name der Datei hin und dann erkenne ich auch später, dass da irgendwas faul war. So, das zu den Beispielen. Index wird auch komplett extern erzeugt. Und wenn jemand mal ein Manuskript erstellt hat, dann weiß man, Index ist irrwitzig viel Arbeit. Und wenn er sehr gut werden soll, noch irrwitziger. So, es gibt professionelle Indexer, das sind Linguisten, die den PDF-Text scannen. Man gibt einfach die PDF-Datei mit Zeilennummern aus und er kann anhand der Kombinationen, also ich kann jetzt nur zitieren, weil ich immer noch nicht weiß, wie der das eigentlich macht, deswegen sind die auch so teuer, der kann einen Index erstellen, der schon sehr gut ist, muss man sagen. Man muss nur hinterher seine Ausgabe einfügen in den Text an die entsprechenden Stellen. Es gibt ja auch hier, wer sich da mal mit beschäftigt hat, die Möglichkeit über Ausschlussdateien. Das heißt, ich besorge mir eine Datei mit allen Wörtern, die nicht in den Index sollen. Und alle, die in meinem Text sind, sollen in den Index. Funktioniert alles nicht, weil die Ausnahmedatei genauso groß ist wie die Wörter, die rein sollen. Das heißt, man muss tatsächlich selber Hand anlegen. Und auch da ist wieder wichtig, dass ich nach Möglichkeit das Wort, was in den Index soll, direkt an den Befehl koppele, der dafür sorgt, dass es in den Index kommt. Denn wenn ich einen Buchstabendreher in dem Wort habe, den korrigiere, soll der natürlich auch im Index korrigiert sein. Das heißt, man definiert sich erstmal Befehle. Das wäre hier die falsche Variante. Wie gesagt, zum Schluss, ich meine, es ist jetzt evident, wenn man in Ruhe da sitzt und ich ändere Fu zu Bar, dann würde ich natürlich auch Index, Fu und Bar nehmen. Aber wenn man im Stress ist, dann macht man das natürlich wieder nicht. Dann hat man im Text Bar und im Index steht Fu. So, und wenn ich mir einfach nur einen Befehl definiere, so ein ganz triviales Beispiel, ich definiere mir den Befehl Großindex, der macht nichts anderes als Fu auszugeben und gleichzeitig in den Index. Und damit kann ich auch wiederum sicherstellen, dass jede Änderung hier automatisch in den Index wandert. Oder kann ich Kombinationen, wer sich mit Tech auskennt, ich kann Untereinträge definieren, also hier wäre der Haupteintrag Fu, der Untereintrag Bar und davon wäre Batz nochmal der Untereintrag, ist dann so abgestuft. Und auch hier, sobald ich nur eins ändere, meinetwegen Bar zu da, dann habe ich auch da wieder sichergestellt, kein Fehler zwischen Text und Index. Dass es nicht so langweilig wird. Das macht extrem viel Arbeit, wenn man jetzt Dinge so wie hier, geht es wie gesagt um ein LaTeX-Buch und ich möchte ein Paket, was ich beschreibe, immer im Typewriter-Font haben. Dann definiere ich mir den Ausgangsbefehl LPAC für Paket. So, und jetzt geht es los. Das ist jetzt wirklich sehr viel Arbeit. Lässt sich aber nicht anders machen, wenn ich Fehler vermeiden will. Ich habe also den Befehl schreiben und in den Index. Hier nur in den Index. Hier nicht in den Index, aber schreiben mit derselben Schrift wie sonst auch. Hier in den Index, aber als fetter Eintrag. Also im Index macht man ja häufig einen Haupteintrag fett. Hier dasselbe in grün, nur in den Index nicht ausgeben, aber als fetter Eintrag. Dann kann ich, wenn ich, sagen wir mal, Chemnitz auf Seite 2, 7, 12, 14, 16 habe, dann ist es ja sinniger zu sagen Chemnitz 4 bis 16. Und dann kann ich hier durch diese Angaben festlegen, indem ich nur dieses eingebe, LM Pack Range L Chemnitz, dann wäre Chemnitz ein fetter Eintrag. Und mit der Startzahl, wo es mit der Variante L erscheint. Und wenn dieser Befehl kommt, das wäre die letzte Seite, die zu Chemnitz dann gehört. Das war noch nicht alles, das muss ich jetzt für alles, was ich hervorheben will. Wenn ich jetzt, was weiß ich, C++-Programm habe, kommt es darauf an, was ich dort hervorheben will. Ziel des Ganzen ist immer, dass ich eine Grunddefinition nur habe. Das wäre hier in dem Fall diese. Die sorgt ja für die Schriftart. Und alle anderen Befehle beziehen sich nur auf diese Grunddefinition. Wiederum, um zu erreichen, wenn ich eine Änderung habe, dass alles andere davon nicht betroffen ist. Die Änderung natürlich dann automatisch mitbekommen. Aber dasselbe geht ja auch für Schriften. Geht jetzt nur um den Index hier die ganze Zeit. Geht das mal. Dann kann ich mir natürlich so einen Index leisten. Die Beispiele, von denen ich die ganze Zeit gesprochen habe, kann ich hier alle automatisiert, geht das wieder, in blau erscheinen lassen. So, und dieser Index, sehr viel Arbeit. Ich will hier nur die Möglichkeiten zeigen, die mit Tech gehen. Dann kann man den Index sogar auch aufspalten, weil der Index eine externe Datei ist. Und mit der kann ich machen, was ich will. Ich kann so wie hier in dem Fall, war es ein Buch über Grafik, kann ich das durchlaufen lassen und trenne das alles. So, jetzt mal, genau. Kann jedes Layout nachbauen. Ab, damit ich noch ein praktisches Beispiel zeigen lasse. Layout-Probleme ist eben 1000 Beispiele, wenn man die hat, so in einem größeren Buch ab 1000 Seiten, doch sehr anstrengend. Und die Software ist am Ende bei solchen Riesenobjekten, muss man ganz klar sagen, der Handarbeit eindeutig unterlegen. Ab 1000 Seiten kann man nicht davon ausgehen, dass man ohne Handarbeit wirklich zum Ende geht. Plus, wenn es gut läuft, 50 Seiten an einem Tag. Das ist die Endkorrektur. Wenn man sehr viele Beispiele hat, hat Tech Probleme mit dem Textsatz. Normalerweise soll eine Seite immer oben, das ist ganz einfach, auf derselben Höhe beginnen und auf derselben Tiefe enden. Wenn ich aber sehr viele Beispiele dazwischen habe und Tech zum Beispiel untersage, da den Abstand dynamisch zu gestalten, dann gibt es Schwierigkeiten mit der unteren Zeile. was bei einem normalen Buch kein Problem ist, da kann Tech das ohne weiteres machen. Dehnen dynamisch heißt zum Beispiel beim Abschnittabstand oder Kapitelabstand darf Tech das einfach dehnen, sodass man immer exakt unten auf derselben Höhe endet. Aber wenn ich extrem viel Beispiel und wenig Text habe, also einen neuen Abstand und so weiter, oder wenig Gleichungen, zwischen Gleichungen kann ich auch dehnen, dann wird es etwas schwieriger. So, bleibt die Frage, ob es ein Vergnügen ist, sowas mit 1000 Seiten zu machen. Natürlich sowieso grundsätzlich erstmal kein Vergnügen. Datech geht schon, freut man sich. Was Besseres gibt, natürlich nicht. Gut, Fragen bis hierhin nur erstmal, dann zeige ich nämlich danach, wie es ein aktuelles Beispiel ist. Sonst können wir auch danach noch die Fragen machen. Ich kann auch gerne zurückgehen. Das ist ein, sagen wir mal so, es ist in Arbeit, aber das ist ein wildes Gewusel und man hangelt sich immer zwischen der Arbeit an dem Manuskript und der Idee, das andere mal zu veröffentlichen. Also ist eine Idee, aber ich kann nicht sagen, ob ich das in diesem Leben.
Gibt es zu diesen Indexern, wie Sie angesprochen haben, irgendwelche Open-Source-Varianten oder ist das überhaupt noch nicht angeht?
Ach, dass man so, das sind eigentlich bestehende Pakete. Das sind erstmal, wir haben mehrere Varianten, mehrere Pakete, die verschiedene erlauben, was relativ einfach ist. Und das andere ist nur das Bestehende genutzt und erweitert. Das ist sonderlich schwierig, man muss nur die entsprechenden Stellen kennen. Okay. Darüber können wir mal reden, das ist kein Problem.
Ich hätte noch eine Frage zu diesem PDF-Kopf, was Sie erwähnt haben, um den weißen Rand, also die Warningbox zu beschneiden. Wir haben verschiedene Versuche gemacht. Wir sind eigentlich zu keinem guten Ergebnis gekommen, weil wir sehr viele unterschiedliche Daten bekommen. Haben Sie da Erfahrung, was am besten funktioniert?
Ja, das ist letztlich ist ein Tech-Programm. Er liest einfach die PDF ein. Da ist das ja eigentlich vorgegeben. Und dann wird einfach das gekroppt. Dieses Programm heißt auch so, PDF-Crop gibt es unter Windows weg. Sei denn die Angabe in der PDF ist falsch, dann ist klar, dann geht es nicht.
Ja, mein Problem ist, ich kriege von sehr vielen Autoren Daten, die einen arbeiten mit Illustrator, die nächste machen das mit XFIG und der nächste macht es mit irgendwas. Und da muss es eben alles...
Okay, das Problem haben wir natürlich auch. Photoshop-Dateien sind eher ein Graus für uns. Ja, können wir auch nicht verhindern. Da haben wir nur die Möglichkeit, wir können es nochmal PDF to PS, ich kann es nach PostScript erstmal schieben und von PostScript wieder nach PDF. Und dann sind die meisten Fehler draußen, die meisten, aber immer noch nicht alle. Ne? Das geht.
Zu dem PDF-Crop habe ich recht gute Erfahrungen mit dem Inkscape gemacht. Dort können wir den Rand ganz gut beschneiden, egal was in der PDF-Datei steht.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Klappt aber auch nicht immer.
PDF-Crop kann man halt exzellent automatisieren natürlich. Ne? Okay, dann zeige ich mal ganz kurz, wie das funktioniert. Ich habe hier also, ich nehme jetzt nicht so ein monströses Dokument, nicht, dass es jetzt 20 Minuten dauert, bis es durchläuft. Hier ist also ein Manuskript von einem noch nicht veröffentlichten Buch, Bibliografie. Dann sieht es halt so aus, hier sieht man schon, ist in SVN. Das Ganze und ich habe hier so meine Unterverzeichnisse mit den Binärdateien. Da sind die ganzen Shell-Skripte drin, so wie hier make bib, make index und so weiter und so fort. Dann hier die Images, die echten Bilderchen. Das sind meine Input-Dateien, die ich für Tech, das sind also im Hauptverzeichnis ist nur mein Kapitel drin als Tech. Und alle anderen Dateien kommen hier in das Input-Verzeichnis. Wie das heißt, ist egal. Glaubt ihr kennen? Ja, gut. Dann hier sind die ganzen Make-Files. Dann Run ist die Hauptdatei hier, sieht man schon etwas umfangreich, da wird der ganze Käse alles festgelegt. Und muss mal gucken, hier müsste sogar auch ein anderes Beispiel sein. Dass das hier kann man eine Shell laufen lassen. Ne? Hier kann ich Beispiele zu Make, deswegen heißt es Run Make, also es ist ein reines Make, hat gar nichts mit LaTeX zu tun. Und dann kann ich hier nochmal extern festlegen, irgendwas anderes. Kann auch in dem Beispiel, habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich das als Tech-Kommentar deklariere, kann ich immer noch sagen, welches externe Programm durchlaufen soll. Und hier ist dieses Run All. Halt nur fest, was, oder liegt nicht fest, sondern sorgt dafür, dass alles durchläuft. Ganze sieht jetzt so aus. Eine Tech-Dateien und die Hauptdatei Buch-Tech, die ist relativ kurz. Man muss sich lediglich, wer ein bisschen Tech kennt, damit es keinen Option-Clash gibt, Pass Options to Package, muss sich diese Optionen einfach auf diese Weise weiterreichen. Ein Paket mit den neuen Trennregeln. Wir arbeiten seit 5 Jahren an neuen Trennregeln, was sehr schwierig ist, da sich die deutsche Sprache dort jeglicher Mathematik entzieht. Man kann die Trennregeln nicht mathematisch beschreiben, weil Sie können in der Woche 2000 neue Wörter bilden im Deutschen, weil wir stundenlang Wörter zusammenfassen können. Geht nicht in jeder Sprache so. Das ist der Grund, warum wir keine Datei bestimmen können, wo schon alle Trennungen drin sind. Weil mittlerweile könnte man ja auch 2 Milliarden Einträge vernünftig organisieren in der Datenbank durchgehen. Nützt uns nichts. Germanisten haben mir gesagt, dass wir im Jahr 400.000 neue Wörter haben im Deutschen. Sagen die. So, okay. Dann geht's hier los, ist jetzt mal egal. Und dies sind die neuen Trennregeln, die da geladen werden. Das nur zu der Datei. Hier gibt es ein paar Tech-Befehle und dann geht es los hier. Include-Dateien, Intro, Pakete, BibTech, bla bla. Bis hierhin, dann spiele ich ein bisschen rum mit dem Anhang noch und dann bin ich fertig. Das ist mein Hauptdokument, mehr ist das nicht. Das wird einfach mit dem Makefile durchgerauscht. Hier ist das Makefile und jetzt passiert dann Folgendes. Ratchet, da kommen die ganzen Hilfsdateien rein von Tech. Jetzt egal was ist, das sind hauptsächlich die Dateien hier für den Index. So sehen die dann aus. Und das wäre der Autorenindex jetzt hier an der Stelle. Und den kann ich ja extern bearbeiten, so wie ich das will, mit einem weiteren Skript. Könnte auf die Idee kommen, dass ich die Nachnamen, alle kursiv oder was auch immer, wobei ich das auch auf Tech-Seite könnte, mache. Und es gibt hier das Unterverzeichnis X, da sind alle Beispiele drin. Und zwar nur der Quelltext. Das sind hier, wo ich sage, der soll mir das Beispiel croppen automatisch, dann erkenne ich halt anhand der Endung, aha, da muss ich nochmal PDF-Crop drüber laufen lassen. Solche Sachen, die gehen relativ einfach. LTX ist ein ganz ordinäres Datech-Beispiel. Das sind nur die Quelldateien. Und in CP, dort werden die Quelldateien hinkopiert und das wird eigentlich durchgearbeitet und kommt dann, wie hier jetzt, ich weiß gar nicht, was es ist. Okay, dann ist das ein Beispiel für eine schlechte Bibliografie, nehme ich das. Und da sehen Sie aus, der Rand, weiße Rand weggeschnitten. Und das binde ich jetzt so an. Das ist derselbe Zeichensatz jetzt wie in meinem Dokument. So, das heißt, wenn ich das in mein Dokument einfüge und nichts dazu schreibe, dann erkennt man nicht, dass das die PDF ist, weil es derselbe Zeichensatz ist. So, und das Makefile guckt jetzt einfach nach, ob die Datei, also hier ist es 01011, ob die Datei in X, diese hier, neuer ist, als die wir eben gesehen haben im PC. Ist sie neuer, dann wird einfach, das lässt sich ja mit dem Shell-Skript if newer, irgendwie so, kann ich einfach gucken, ob sich was geändert hat und dann wird die PDF neu erzeugt. So, das Ganze sieht so aus. Umgebungsvariablen setzen. Guck dir das nach, was alles ist, so, und ist natürlich fertig. Okay, gut. So, das ist jetzt der erste LaTeX-Lauf, nichts weiter. Die ganzen Pakete, die am Anfang sind, ist bei so einem Manuskript doch immer relativ umfangreich. Und jetzt schreibt er schon alle Beispiele wieder raus in dieses Unterverzeichnis X. Sind hier, glaube ich, auch so 150 Beispiele. Jetzt ist er fertig mit Tech. Jetzt geht das Makefile durch und checkt erstmal alle Beispiele, ob sie neuer sind. Das sind alle Typen, die ich jetzt mittlerweile, ich ändere das gar nicht. So, und jetzt guckt er nach, ob ich einen besseren Prozessor habe und kann dann 4-mal gleichzeitig, je nachdem wie viele Kerne ich habe, werden jetzt gleichzeitig die Beispiele erzeugt, damit das lange dauert. Ja? Ja, und jetzt je nachdem, wenn es jetzt sagen wir, zum Schluss muss man, wie gesagt, alle nochmal neu durchrauschen lassen. Und Beispiele erzeugt heißt jetzt immer zweimal, das ist ja immer ein LaTeX-Dokument, jetzt in diesem Fall. Könnte, wie gesagt, wenn es C++ wäre. Bei LaTeX dauert das jetzt nur ein bisschen länger, weil ich jedes Dokument, ja, ein LaTeX-Lauf, dann ist es etwas zur Bibliografie. Danach muss ich BibTeX laufen lassen, dann nochmal LaTeX und falls ich ein Inhaltsverzeichnis habe, aus Sicherheitsgründen, nochmal LaTeX, denn wenn ich die Bibliografie mit ins Inhaltsverzeichnis nehme, dann kann es sein, dass ich da gerade einen Seitenumbruch habe, dann stimmen wieder die anderen Seiten nicht. Also muss ich zur Kontrolle dreimal LaTeX laufen lassen und zum Schluss nochmal PDF-Crop, deswegen zieht sich das hier so in die Länge. So, und wenn diese Sachen jetzt fertig wären, dann lässt er nochmal LaTeX laufen, ganz normal, und bindet diese erstellten Beispiele entweder als Grafik oder als reinen Text ein und das Dokument. Absolut fehlerfrei fertig. So, das war's, was ich zeigen wollte. Ich danke für die Aufmerksamkeit und kann natürlich noch gerne Fragen beantworten.
Ich hätte noch eine Frage zur Geschwindigkeit. Wenn ich das jetzt hier sehe, das läuft ja alles 10-mal durch. Kann man das irgendwie cachen oder so, dass man eben sagt, in LaTeX, die Pakete, die werden immer geladen, dass man das schon binär irgendwo vorhält im Arbeitsspeicher oder irgendwas. Bei 1000 Seiten ist es ja auch eine Zeitfrage.
Das ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, es ist ja nur immer dann der Fall, wenn ich was geändert habe, dem Beispiel, ne? Wir ändern das ja nicht jedes Mal. Ich habe jetzt das hier nur gemacht, um das zu zeigen. Normalerweise, wenn ich nur am Text Änderungen habe, passiert hier gar nichts auf dem Sektor, weil sich ja die Beispiele nicht geändert haben.
Ja, mein Problem ist, ich arbeite an externen Dokumenten. Ich bekomme die von den Autoren und muss die natürlich jedes Mal wieder übersetzen. Und dann bei 1000 Seiten, 1500 Seiten ist das ein Zeitfaktor.
Ja, das spielt ja keine Rolle. Die Beispiele ändern sich ja nicht. Der Code für die Beispiele ändert sich nicht. Deswegen habe ich ja extra zwei Verzeichnisse. Ich gucke nur nach, ich mache ein Diff. Und wenn das Diff zwischen diesen Beispielen, dem alten sozusagen, dem alten Code, der in CP ist, und dem neu rausgeschriebenen Code in X, wenn das Diff kein Ergebnis liefert, also false ist, dann mache ich nichts. Lasse nur die Beispiele durchlaufen, wo sich ein neuer... Und beim ersten Mal ist klar, wenn ich jetzt ein Dokument kriege mit 1000 Seiten, okay, dann könnten wir beide jetzt Mittagessen gehen. Und dasselbe nochmal aus Sicherheitsgründen nach vielen Änderungen vor der Abgabe nochmal komplett durchlaufen lassen, damit auch ja kein Fehler passiert. Es ist auch so, wenn man den Typ zum Beispiel ändert, es fällt einem ein, der will jetzt nicht das Beispiel als C++ laufen lassen, sondern als C. Dann erkennt, und ich habe denselben Code von mir aus, wenn das möglich ist, wird auch das erkannt, dann ändere ich ja nur den Typ hinten. Aber der Quelltext ist identisch. Und dann erkennt er auch, dass der Typ hinten, also die Dateiendung, sich geändert hat. Dann wird die existierende Ausgabe auch weggeschmissen. Das Beispiel wird neu erzeugt.
Aber ja, ich bin eher so an dieser Stelle, wenn ich einen LaTeX-Aufruf mache, da werden am Anfang die ganzen Klassen und Styles und alles eingebunden. Und wenn
das kann ich ja vereinfachen. LaTeX ist ja ein Format, wenn man so will. Das heißt, LaTeX ist auch nur ein Paket, nichts anderes. Und dieses Paket ist bereits binär eingebunden in TeX oder PDF-TeX. Und das kann ich, wenn ich jetzt länger arbeite an so einem Objekt, kann ich alle Pakete einbinden und mir ein neues Format erzeugen, mal für LaTeX 2. Dann sind die alle schon in binärer Form vorhanden.
Okay, das war die Antwort.
Das geht.
Danke.
Ja, da bin ich ein bisschen der falsche Ansprechpartner, weil ich bin zu alt für diese grafischen Umgebungen. Also ich spiele nun mittlerweile auch Klavier auf der Tastatur mit LaTeX, mir dauert das zu lange, diese Klickerei macht mich nervös. Und deswegen ist es zugegebenermaßen, die Bibliografie ist eine Tortur bei vielen Seiten. Ich habe einfach eine Bibliografie-GUI habe ich natürlich offen und dann gucke ich einfach nach dem Key. Und den Rest arbeite ich aber mit einem rudimentären Editor. Das kann ich mir aber auch nur leisten, weil ich, sagen wir mal, 75% von mir aus, mir ist das ja auch nicht der Befehl im Kopf habe, was ich machen will. Ja, ja, ich sage ja, ich gucke danach, habe das im Kopf, ich muss mich daran erinnern, ich arbeite nicht, dass ich irgendwas merke da und sowas, da bin ich nicht der Richtige. Aber da gibt es verschiedene Varianten, bei Lux ist es ja so, wenn man wenig Bilder hat und wenig Mathe und wenig Änderungen in der Präambel, dann kann ich das ja da exzellent machen, aber das legt man sich wieder die Karten, wenn man viele Änderungen in der Präambel hat und viele Bilder. Weil man hat nicht nur das Problem LaTeX an der Backe, sondern auch noch Lux. Da kann man sicherlich optimieren, aber ich nicht mehr. Also es ist für mich einfach, das letzte Objekt sind 1700 Seiten momentan. Läuft exzellent. Das Einzige ist eben wirklich, wenn es mal neu durchlaufen lässt, dann morgens und dann... Ja, aber das ist ein Problem, das ist schon richtig, das ist ein großes Problem bei vielen Seiten, wenn ich viele Referenzen habe. Da ist es aber eher wiederum ein Problem mit der GUI, weil viele das Fenster, wo das Logfile ausgegeben wird, ganz klein machen, so als Einzeiler oder abschalten. Und man braucht nur ein Grep zu machen, Multiply Defined Labels und schon zack, hat man das. Man muss sowieso reingucken zum Schluss. Also bei 1000 Seiten ist unvorstellbar, dass man da nicht was doppelt vergibt. Gerade weil man kopiert da oft Bereiche, ne? Dann kopiert man sie gleich mit Label, aber ändert das Label nicht. Also wir haben auch da, das macht auch das Makefile. Makefile, also ich mache Make-Check und dann gibt er mir den ganzen Zeug aus, so wie die ganzen Font-Dinge, dass ich wieder irgendwas angefordert habe, was nicht geht. Also Kapitälchen, Fett, Kursiv, gibt es einfach keinen Font. Und diese Label oder Undefined References, die werden dann automatisch aufgelistet und da ist es nur wichtig, wenn man mit einer grafischen Umgebung arbeitet, dass man die Enter-Taste benutzt, damit die Zeile wirklich auch physikalisch beendet wird, nicht nur logisch im Editor. Sonst ist der Absatz in einer Zeile und jeder Fehler im Absatz ist in derselben Zeile. Gut, dann hoffe ich alle etwas kenntnisreicher. Komm.